Cornelia Fichtel ist Psychologin mit dem Schwerpunkt Essverhalten und Körpergefühl. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, einen anderen Weg zu gehen als viele ihrer Berufskolleginnen. Hatte, wie sie sagt, die Nase voll davon, Frauen und Männer zu sagen, sie müssen abnehmen, Kalorien reduzieren oder die einzig richtige Ernährung mit einem einzig richtigen Körperideal anzustreben. Und natürlich sei alles nur mit Disziplin erreichbar. Sie erkannte, dass genau dadurch ein ungesundes Essverhalten unterstützt wird. Sie geht anders vor. Und wie sie das macht, das erfährst du in diesem Interview.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Cornelia, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Interview, weil ich glaube, dass es ganz großen Bedarf für genau das Thema gibt, über das wir heute sprechen. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Hallo.
Cornelia, wir sprechen ja heute über das Thema Essstörungen. Und da ist mein ganz großes Interesse. Wie ist denn dein Interesse an diesem Thema entstanden? Kommst du selber vielleicht aus einer gewissen Essstörungshaltung heraus? Oder hast du eine bestimmte Ausbildung gemacht und erkannt, nee, das ist nicht ganzheitlich genug. Ich muss viel mehr in die Psychologie rein. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie du zu diesem Thema kamst.
Du Patrick, das waren verschiedene Wegstellen, die mich dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Ganz zu Beginn hatte ich ein Erlebnis in der Schule mit einer Klassenkollegin, das war eine meiner engsten Freundinnen damals in der Matura-Klasse, die selber an Bulimie erkrankt ist. Und für mich war das so dann als Freundin, was tue ich? Ja, jetzt muss ich mich informieren und wie kann ich da unterstützen und helfen? Und danach habe ich Psychologie studiert und eigentlich wollte ich niemals in den klinischen Bereich gehen. Das heißt, ich wollte nie dann mit Essstörungen oder sonstigen Erkrankungen arbeiten. Aber irgendwie, so wie es halt ist, kommt man auf Umwegen dann dorthin, wo man eh hinkommen soll. Und so habe ich dann doch die Ausbildung gemacht in dem Bereich und bin in einer Klinik gelandet, in einer Klinik, wo auch Essstörungen therapiert worden sind. Und da gab es verschiedene Units, einmal mit Essstörungen, einmal mit Stoffwechselerkrankungen. Und ich bin dann draufgekommen, dass viele der Patientinnen sehr oft da sind, also vielleicht schon den vierten, fünften Aufenthalt hatten und habe mir dann die Frage gestellt, warum? Also ich meine, wenn die Psychologen vor Ort haben und Diätologen und Therapeuten und Ernährungswissenschaftler, warum kommen die dann fünfmal? Und ich habe dann immer diese Antwort bekommen, ja, wenn sie nicht wollen oder wenn sie es nicht umsetzen möchten, ja, oder wenn die Disziplin irgendwie nicht da ist. Und ich habe mir gedacht, nee, also das kann nicht der richtige Ansatz sein. Da muss es andere Gründe geben. Und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach alternativen Erklärungen, Ansätzen, wollte tiefer einsteigen. Und bin dann drauf gekommen, dass vieles, ich sage jetzt mal, in unserem System verankert ist. Also, und ich habe gemerkt, dass viele, wenn wir jetzt die Symptome hernehmen von Patientinnen, die Essstörungen haben zum Beispiel, ja, wenn wir da einfach die Symptome rausschreiben, wie abwiegen, Kalorien zählen, Ernährungsprotokoll schreiben, weißt du, Essen planen, also all diese Dinge, wenn wir das zusammenfassen, dann sind das genau die Tipps, die auf der anderen Seite mehrgewichtigen Personen in die Hand gedrückt werden als Tipp zum Abnehmen und die Gesundheit zu fördern. Und dann entsteht ein Kreislauf aus, die einen haben die Essstörung und die anderen sind mehrgewichtig, aber wir arbeiten mit denselben Strategien und treiben Personen vielleicht in ein ungesundes Essverhalten und dann behandeln wir die Essstörungen, die dann daraus entsteht. Ich übertreibe jetzt, ja. Aber so empfinde ich das. Und daher kam dann so mein Interesse zu sagen, Moment, ich möchte früher ansetzen. Ich möchte Menschen, vor allem Frauen jetzt in diesem Fall, dabei begleiten, dass sie erst gar nicht in diese Richtung kommen, in die Essstörungsrichtung. Und ja, da bin ich jetzt.
Cornelia, das ist sehr, sehr spannend, weil gerade der letzte Satz, also bevor Sie in die Essstörung reinkommen, dann ist vielleicht ganz wichtig, dass wir mal drüber sprechen, wann bahnt sich eine Essstörung an? Und das frage ich vor allem vor dem Hintergrund, Achtung, auch von Müttern, die Angst haben, dass ihre jugendliche Tochter, natürlich auch Söhne, aber du hast gesagt, vermehrt weiblich, wie kriegt man das mit? Wo sind die ersten Alarmzeichen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das Thema natürlich sehr komplex ist. Und ich kenne das. Ich habe auch einige junge Frauen in meiner Praxis. Und da fragen die Mütter auch immer, was habe ich falsch gemacht? Gell? Woran liegt es? Und mir ist ganz wichtig zu vermitteln, nein, es liegt nicht daran, dass einmal Papa oder Mama irgendwas Falsches gesagt haben oder was Falsches vermitteln. Vielleicht gab es eine Situation, das einfach noch so ein Scheibchen draufgelegt hat, aber es ist niemals eine Aussage oder eine Sache verantwortlich. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel von vielen. Aber das, was man sieht, ist, es sind oft mal Mädels zum Beispiel, die sehr leistungsorientiert sind, diese Leistungsschülerinnen in der Klasse, also die guten Schülerinnen, die einen extremen Druck erleben, vielleicht dann auch Hobbys haben, wo Leistung eine Rolle spielt, also Leistungsturnen, Klavier spielen oder irgendein Musikinstrument spielen. Viele verknüpfen den eigenen Selbstwert an die Leistung. Also wenn ich gut in der Schule bin, das definiert mich. Aber wenn ich dann mal eine 3 schreibe, zum Beispiel, wer bin ich dann? Ja, dann bin ich nicht mehr die Gute, wer bin ich dann? Und es entsteht so viel Druck vielleicht einfach im Alltag und so viel Chaos auch im Kopf, so viele Gedanken. Und eine Essstörung kann, muss nicht, aber kann sehr oft einfach ein Instrument sein, wieder Sicherheit zu erzeugen, Kontrolle herzustellen und das Gefühl zu haben, das ist etwas, was ich in der Hand habe. Das vermittelt Sicherheit. Ja. Ich weiß nicht, ob das.
Ja, das geht definitiv in eine ganz wichtige Richtung, weil dann kann ich schon mal, ich denke da immer an die Mütter und natürlich auch an die Väter, die verzweifelt sind, weil sie das Gefühl haben, da stimmt irgendwas nicht mit dem Essverhalten der Tochter. Meine Tochter, die wird jetzt 12 und da macht man sich schon mal seine Gedanken. Ja. Also wir haben jetzt irgendwie keine Not hier, überhaupt nicht. Aber man denkt natürlich auch außerhalb seines eigenen familiären Kontextes auch an andere Familien, weil ich habe eine sehr große Community. Deswegen glaube ich, dass da viele interessiert sind. Das heißt, der Leistungsgedanke, dass man das irgendwo im Kopf hat, ist mein Kind extrem leistungsorientiert. Das wäre schon mal jetzt nicht ein Warnsignal, auf Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber das könnte eben schon mal, das ist schon mal so eine Art Nährboden dafür. Hast du noch 1, 2 weitere Tipps, auf was man achten sollte oder könnte, um das herauszufinden, ob das Kind davon betroffen ist?
Wenn vielleicht ganz viel, also Kontrolle auch ausgeübt wird im Alltag, also was gegessen wird, wie gegessen wird, das sind Warnsignale, starke Selbstkritik, Selbstzweifel, vielleicht häufig Überlastung auch, also dass oft so, ich sage jetzt mal, kleine Zusammenbrüche gibt, ja, wo man merkt, okay, das Kind ist einfach überlastet, das weint einfach, das kann nicht mehr, Selbstzweifel, vielleicht auch ganz viel, so viel zu tun im Kopf, ja, es muss gar nicht für die Eltern von außen sichtbar sein. Die Eltern sagen dann oft, naja, aber wir sagen dem Kind ja, dann mach diese Aufgabe heute nicht oder dann schreibst du mal an 3. Aber wenn man merkt, dass das Kind vielleicht nicht so gut Prioritäten setzen kann, ja, dass sie oder er ganz viel im Kopf hat, was alles zu tun ist, das alles perfekt machen will, hohe Ansprüche hat an sich selber und sich sehr stark kritisiert. Oft sind das vielleicht Kinder, die auch ruhig sind nach außen hin, die ein gutes Auftreten wahren wollen, anderen gerecht werden möchten. Ganz viele verschiedene Faktoren und bei jedem äußert sich es auch anders. Na, da gibt es jetzt nicht so diesen einen Grund, sondern einfach es sind da viele Jugendliche verschieden. Aber so dieser Leistungsgedanke, Selbstkritik steht schon im Vordergrund bei vielen.
Jetzt hast du gerade gesagt, das macht wenig Sinn, dem Kind zu sagen, ja, dann schreib's halt mal 3, jetzt mach doch mal ruhig, entspann dich mal. Ja. Gibt es vielleicht irgendwie so eine Art Notfall Tipp ist jetzt vielleicht wirklich in fetten Gänsefüßchen reingesetzt, weil ich glaube nicht, dass man das einfach mal irgendwie so ausschalten kann. Aber hast du vielleicht einen Praxistipp, was dem Kind ein bisschen Entspannung beibringen könnte?
Ich glaube, das Vorleben seitens der Eltern ist ganz wichtig. Ich erlebe sehr häufig Familien, wo auch hier die Eltern sehr erfolgreich sind, zum Beispiel sehr viel arbeiten. Ja. Und da auch sehr, wo die Kinder sehen, okay, Mama und Papa sind da auch so vielleicht, dass die Eltern das auch vorleben, dass man sagt, okay, wir haben jetzt nur einen Nachmittag unter uns und wenn jetzt wer anruft, das macht ja gar nichts. Also dem Kind auch vorzuleben, okay, wir können eine Grenze ziehen zwischen beruflich oder Schule und dem Privaten. Vielleicht auch mal vorleben, dass man mal Dinge jetzt nicht sofort macht, sondern man kann sie auch später machen. Und ich glaube, dieser, was ganz, ganz wichtig ist, ist einen Familienrhythmus zu haben, wo viel Ausgleich stattfindet, dass man wirklich hinausgeht, abschalten kann, Spaß hat und wo auch wirklich Energiegeber da sind. Und was mir auch auffällt, das ist vielleicht auch ein Punkt, viele dieser betroffenen jungen Frauen und Mädchen haben oft keine Hobbys, die einfach aus Spaß gemacht werden oder aus Freude. Und einige haben auch kein gutes soziales Netzwerk. Das heißt, das Anknüpfen an soziale Strukturen ist für viele ganz, ganz schwierig. Das heißt, vielleicht auch hier schauen, dass man gute Aktivitäten findet. Vielleicht, ich weiß nicht, Camps, Vereine.
Kontakt zu anderen Menschen oder fast Kontakt schon erzwungenermaßen sozusagen in dem Fall.
Ja. Mhm. Genau, ja.
Und auch das Umfeld. Ich finde, das sind super tolle Tipps. Auch, das macht auch Sinn, wenn man, das was du eben gesagt hast, mit diesem Leistungsgedanken der Eltern, dass sich sowas auf das Kind transferiert, so nach dem Motto, meine Eltern, ist es wahnsinnig wichtig, also muss ich auch abliefern. Sage ich mal so ein bisschen aus meinem privaten Umfeld, ich halte mich auch für einen sehr leistungsgetriebenen Menschen, deswegen habe ich da gerade eben mal ganz kurz, muss ich in mich gehen. Bei mir ist es aber unheimlich wichtig, dass wir schon sehr früh angefangen haben bei unserer Tochter, und das sage ich jetzt deshalb, weil das möglicherweise auch ein Tipp sein könnte, immer wieder ganz klar und auch wirklich herzlich zu vermitteln, du bist gut, genau so wie du bist. Ja. Und dass wir immer wieder sagen, es ist uns völlig egal, was du für eine Note von der Schule mit nach Hause bringst. Wichtig ist, dass du dich einfach gut dabei fühlst. Also, dass man dem Kind das Gefühl gibt, wir machen das überhaupt kein bisschen von deiner Leistung abhängig. Ja. Ich weiß auch aus der Klasse meiner Tochter, dass es da welche gibt, die gefühlt, also das bekomme ich so jetzt von der Ferne mit, die sind wahnsinnig unter Druck, weil die werden regelrecht dazu genötigt, sehr gute Noten nach Hause zu bringen. Halte ich für sehr gefährlich. Du nickst ab und ich vermute mal, das ist wirklich eine große Gefahr.
Ja, das ist eine ganz große Gefahr. Und das, was Eltern natürlich auch machen, ist, dass wir Kinder loben. Gell, wenn sie gut ausschauen, wenn sie sich herrichten, wenn sie sich brav verhalten, wenn sie gute Noten nach Hause bringen, wenn sie Sport betreiben, wenn sie essen. Und das ist ein normales Verhalten, was ja nicht schlecht ist, aber es kann ganz häufig in die falsche Richtung gehen. Gell, wenn ich jedes Mal, wenn ich gute Noten schreibe, ein tolles Feedback bekomme, das einfach immer auf eine gewisse Leistung zugeschnitten ist, dann lerne ich ja als Kind unbewusst, okay, ich werde gelobt, wenn ich Leistung bringe. Und ich werde nicht dafür gelobt, wenn ich, keine Ahnung, andere Menschen unterstütze vielleicht oder, weißt du, wenn so zwischenmenschliche Werte werden oft selten gelobt, aber Aussehen und Leistung jetzt in Form von Essen, Sport oder Schule wird schon oft gelobt. Und das ist etwas, wo man als Elternteil sicher auch gut darauf achten kann, ja.
Ja, insbesondere auch, um den Kontrast nicht zu brutal zu machen, dass wenn das Kind mal in welchem Bereich auch immer nicht so eine gute Leistung bringt, bringt eben eine 3, eine 4, eine 5 mit nach Hause, dass man das dann nicht scharf anfährt.
Genau.
Und eben sagt, hey, das ist in Ordnung, das gehört auch dazu, das ist das Leben. Ja, dass man eben auch mal letztendlich daneben haut. Das kann man sagen, das habe ich schon so oft, ist bei mir auch passiert. Und ganz wichtig, das gehört zum Lernprozess. Das ist wichtig für die persönliche Entwicklung, dass du auch mal eine schlechte Note mit nach Hause bringst. Dann bringt man da schon auf der anderen Seite die Entspannung rein.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und, Entschuldige.
Du bist mein Gast, du redest.
Okay. Und um da so ein bisschen auch die Schärfe rauszunehmen, weil es sind ja, die Eltern sind ein Part, aber es ist halt, wie gesagt, nur ein Baustein, gell? Und das, was auch einfach massiv zugenommen hat in unserer Gesellschaft, ist einfach so dieser Fokus auf das Äußere, ja, und auf
Social Media.
Ja, Social Media. Wenn ich, also als ich jung war, da gab es Popcorn und Bravo und diese Geschichten, ja, und Dr. Sommer. Ja. Und heute, ja, gibt's zahllose Apps und sehr, sehr stark, also Apps, die sehr, sehr visuell sind. Das heißt, ich mache das auf und sehe dann bestimmte Speisen, sehe meine Idole vielleicht, die auch einen bestimmten Körper haben, die was vermitteln und ausstrahlen. Und das ist auch etwas, wo der Druck einfach massiv steigt, ja, und diese Kommunikation auch in der Klasse, die oft digital stattfindet. Also das ist schon etwas, wo vor allem Frauen und junge Mädchen, ja, ich glaube, ganz viel Unterstützung auch seitens des Umfelds und seitens der Eltern brauchen und ganz viel Aufklärung, ja, dass was Körper betrifft, was Ansprüche an Frauen und Männer jetzt in diesem Fall auch betrifft und Aufklärung, weil obwohl Jugendliche und junge Menschen doch diese Medienkompetenz haben, blenden wir ja doch viel aus, ne, wie diese Fotos entstehen, was da im Hintergrund ist. Und ja, das ist ein großer Punkt. Wir sehen das beim Lockdown. Seit dem ersten Lockdown zum Beispiel sind die Zahlen, ja, an Essstörungen massiv gestiegen.
Ach, schlimm, und, echt.
Ja, das hat einen Grund, ja.
Kollateralschäden.
Ja.
Die vor allem genau die Generation betrifft, die mit dem Virus an sich keine große Herausforderung hat. Das muss mich mal ganz klar zur Sprache bringen. Weil ich glaube, was wir durch diese Lockdowns an Folgeschäden auch über viele Jahre, möglicherweise Jahrzehnte verursacht haben, das wird leider kaum thematisiert.
Ja, das stimmt, ja.
Nochmal ganz kurz bezüglich Social Media. Ich bin mir sicher, du kennst auch diese Dokumentation, die läuft auf Netflix, also da habe ich sie zumindest gesehen, das Social Media Dilemma.
Mhm, ja.
Und ja, da sieht man einfach mal, was das mit Kindern, auch mit sehr jungen Kindern, mit 10, 11, 12 schon anstellen kann. Auch die Selbstmordrate, das muss man sich mal vorstellen, ist drastisch angestiegen durch Social Media.
Ja.
Es ist ein Verbrechen, was hier passiert. Und es haben sogar viele von den Entwicklern dieser Social-Media-Plattform auch selber zugegeben, das haben sie nicht kommen sehen. Das ist keine böse Absicht. Es ist passiert. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich als, jetzt bin ich wieder auf dem Elternteil unterwegs, dass man sich in seinem Mikrokosmos organisiert. Dass man ein stabiles soziales Umfeld hat.
Ja,
und dass man eben genau diese Tipps nimmt, die du jetzt auch schon erwähnt hast, dass man den Druck rausnimmt und dass man eben auch Fehler gut heißt. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt.
Ja. Da gibt's etwas, das in dieser Dokumentation auch vorkommt, aber mir gefällt dieser Begriff Prosumer so gut. Früher, wenn wir uns die Printmedien anschauen, da sind wir Konsumenten. Wir schlagen auf und lesen das, was dort geschrieben steht. Aber was das soziale Social Media betrifft, sind wir Produzenten und Konsumenten, weil, so wie du jetzt gerade angesprochen hast, in der Dokumentation wird ja ganz viel auch über den Algorithmus gesprochen. Das heißt, wenn ich jetzt Social Media aufmache und bestimmte Beiträge anschaue, notiert oder merkt der Algorithmus das, wenn ich jetzt Personen anschaue, die sich vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise ernähren oder einen bestimmten Körper haben, dann werden mir immer mehr von diesen Bildern quasi gezeigt, immer mehr Werbungen auch in diese Richtung gezeigt. Ja. Und somit schaffe ich mir meinen eigenen Mikrokosmos, der mir ja schlussendlich schadet. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, dass da ganz viel im Hintergrund technisch stattfindet. Aber, und das finde ich auch ganz wichtig, immer zu erwähnen, Social Media finde ich auch extrem wichtig, weil als ich jung war und die Zeitung aufgeschlagen habe, gab es immer eine Körperform, die da abgebildet war. Aber auf Social Media kann ich in eine neue, ich sage jetzt mal, Bubble eintauchen. Ich kann Körperdiversität in meinen Feed holen und mir so eine Umwelt schaffen, die divers ist, wo ich mich auch repräsentiert fühle, wo es mir gut geht. Und das zu wissen, diese Kompetenz zu haben, das dann auch umzusetzen, finde ich auch einen enormen Benefit von Social Media.
Boah, finde ich total klasse, dass du auch beide Seiten beleuchtest. Wir reden ja über die unbewusste Inkompetenz. Das heißt, wir wissen gar nicht, dass wir da in eine Bubble hineingezogen werden durch diese Algorithmen, die uns eben dann eine Welt vorgaukeln, die es so nicht gibt. Weil es ist eine ganz kleine Lupe auf eine bestimmte Welt. Und wir denken, das ist die ganze Welt. Die ganze Welt hat tolle Figuren, ernährt sich, hat das schönste Leben. Das ist unsere Bubble, also die Blase.
Genau.
Aber auf der anderen Seite, wenn wir in die bewusste Inkompetenz reinkommen, das bedeutet, okay, das gibt es, das wusste ich gar nicht. Uns wird es bewusst, dass wir es nicht wussten. Dann ist das der erste Lernschritt. Und dann kommt da die bewusste Kompetenz. Das heißt, ich entscheide, wie meine Blase aussieht. Ich vermute mal, Cornelia, das ist schwierig. Es ist immer die schwierigste Lernstufe, in die bewusste Kompetenz reinzukommen.
Voll, natürlich, ja.
Aber das wichtig ist, das erstmal zu erkennen, ist der erste Schritt und der entscheidende Schritt.
Ja. Und ich glaube, Corona hat viele negative Aspekte mit sich gebracht, aber das Positive ist, finde ich, dass auch diese ganze Szene rund um dieses Movement rund um Körperakzeptanz und Körperdiversität auch enorm mehr Aufmerksamkeit erhalten hat. Und ich wusste früher als Jugendliche auch gar nicht, dass es das gibt. Ja, dass es da eine Bewegung gibt, und die Bewegung gibt es schon länger, als ich auf der Welt bin. Und mir hat das keiner gesagt, aber wir wissen das jetzt. Und je mehr Leute darüber Bescheid wissen, desto mehr können einfach auch in diese Welt eintauchen und sagen, okay, es gibt das, aber es gibt auch das. Und schauen, mit was geht es mir besser? Also die Bilder, die ich jeden Tag sehe, die Botschaften, die mir jeden Tag vermittelt werden. Und ja, es wissen noch viel zu wenige, so wie du richtig sagst. Ja.
Also ich habe auch das Gefühl, jetzt mache ich so einen kleinen Side-Take, ich bin zum Beispiel ein Gegner von Gesundheit. Du machst es sehr professionell, du machst sogar das Mikrofon vorher aus. Finde ich total klasse, Cornelia. Ich bin ein ganz großer Gegner von Markenklamotten. Weil ich habe für mich das Gefühl, ich mag komplett falsch liegen, das ist meine Bubble, das ist meine Einstellung, die muss man nicht teilen, ganz wichtig, das setze ich gleich mal vorne weg, dass je schwächer das Selbstwertgefühl ist, desto teurer sind die Klamotten, die man trägt. Ist vielleicht ein bisschen krass formuliert, ein bisschen schwarz-weiß denken. Aber das wäre der erste Ansatz, dass man gerade, weil ich erkenne das auch bei jugendlichen Menschen, dann tragen sie, habe ich früher auch gemacht, und ich hatte auch ein schwaches Selbstwertgefühl. Fett Levi's auf der Brust. Ich war eine laufende Liebhabersäule und habe das mit völlig überteuerndem Taschengeld bezahlt. Ich habe Gott sei Dank nie den Fehler gemacht, dass ich eben dann mir Schulden gemacht habe, um praktisch diese Marke nach draußen zu tragen. Aber das ist ja das Nächste. Wenn man schwaches Selbstwertgefühl hat, dann kaschiert man das mit Markenklamotten, versucht übertrieben, etwas mit der Figur zu machen und reitet sich auf der anderen Seite ins finanzielle Chaos und ins gesundheitliche Chaos. Teilst du diese Gedanken mit deiner Erfahrung?
Schon. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war früher auch so. Ich habe so neben der Uni gejobbt, auch bei einem Markenhersteller, und ich glaube, ich habe das ganze Geld, das ich verdient habe, gleich dort liegen lassen im Shop.
Wie praktisch für den Arbeitgeber.
Ich sehe das auch so. Also ich mache das auch bewusst nicht mehr. Also ich kaufe Dinge, die mir gefallen und die meinen Werten einfach entsprechen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass viele da irgendwas kompensieren versuchen. Und in der Literatur spricht man ja auch oft von Schönheitsarbeit. Weißt du, Frauen, die jetzt in diesem Fall wieder Frauen, die bestimmte Arbeit betreiben, um ihren Look perfekt zu machen, die entsprechende Kleidung kaufen. Und natürlich kompensiert das etwas. Ja. Und auf der anderen Seite, ich finde, das ist immer so ein schmaler Grat, weil auf der einen Seite darf man das ja auch nutzen, diesen Effekt. Auf der anderen Seite muss man, finde ich, immer so reflektieren, warum mache ich das? Mhm. Und wenn man beides berücksichtigt und schaut, was ist mein Weg, glaube ich, ist das ganz gut, anstatt, es funktioniert nie, gell, mit äußeren Dingen zu versuchen, sich besser oder seinen Selbstwert aufzubulieren, egal ob das Marken sind oder eine bestimmte Figur, auch das funktioniert ja nicht.
Ja, weil man sich da auch automatisch von der Meinung anderer abhängig macht. Weil man möchte ja mit dieser Optik auf andere Menschen eine andere Wirkung erzeugen. Und wenn man dann diese Wirkung nicht bekommt, diese mehr Aufmerksamkeit, dieses angenommen werden von anderen, dann reitet man sich immer mehr in die Katastrophe rein. Cornelia, ich würde jetzt sehr gerne mal so ein bisschen Richtung deiner Arbeit lenken, was du eigentlich mit den Menschen machst. Und ich vermute mal, dass ein ganz entscheidender Punkt ist, ist eine reine Vermutung, dass du mit den Menschen Arbeit machst, die das Selbstbewusstsein aufbauen und auch das Selbstvertrauen. Ich betone das jetzt bewusst, weil genau darum es geht, selbstbewusst werden und sich selber vertrauen. Das ist bestimmt auch ein großer Teil deiner Arbeit. Liege ich da richtig?
Ja. Ja, du liegst da komplett richtig, weil natürlich beschäftige ich mich mit dem Essverhalten und Menschen, vor allem Frauen in diesem Fall, kommen zu mir und sagen, wow, ich habe Essdrang oder ich habe so Essanfälle oder ich schwank hin und her zwischen Diäten und ungehemmten Essen und wie komme ich da raus? Ich will das nicht mehr oder ich bin mit meinem Körper unzufrieden. Aber in Wahrheit ist das ja nur ein Tool, ein Werkzeug, weil um das, worum es wirklich geht, ist ja, wie schaut es in mir drinnen aus und wie ist meine Beziehung zu mir selber und wie viel Wert bin ich mir persönlich? Und ich selber vertrete einen Ansatz, der das Gewicht in den Hintergrund stellt. Also ich versuche oder ich bin wirklich ein Vertreter davon, dass ich nicht sage, okay, wir müssen jetzt alle abnehmen oder ein gewisses Gewicht haben, weil dann sind wir gesund und wir müssen jetzt alle abnehmen, sondern für mich stellt sich die Frage, wie kann ich, egal welches Gewicht die Person hat, die Gesundheit fördern? Und da fokussiere ich mich auf Verhaltensweisen. Bei Bewegung geht es darum, Bewegung zu machen, weil sie Freude bereitet. Ja, jetzt einfach nur, wir sind hedonische Wesen, wir wollen Spaß und Lust an Dingen haben und geh hinaus und beweg dich, weil es dem Körper gut tut, weil es ein Bewegungsapparat ist, unabhängig davon, wie viel Kalorien ich jetzt irgendwo verbrenne.
Weißt du? Ja. Ganz anderer Fokus.
Ganz anderer Fokus. Und das ist aber einer, der dann funktioniert langfristig. Ja. Bei Ernährung geht es darum, oder beim Essverhalten geht es darum, zu schauen auch, zum einen natürlich den Körper nährstoffreich zu ernähren, weil das braucht er, damit wir ihn gut versorgen. Auf der anderen Seite ein ganz starker Fokus auf das Essverhalten, nämlich wie ist mein Zugang zum Thema Ernährung und Lebensmitteln? Gibt es da starke Einteilung in, das darf ich nicht? Und habe ich dann ein schlechtes Gewissen und esse ich oft nebenbei oder vor dem Bildschirm? Spüre ich überhaupt Hunger und Sättigung bei mir? Körperrespekt ist ein ganz großes Thema, auch der Umgang mit dem eigenen Körper. Und ja, so ist es dann, so wie du richtig gesagt hast, ist es eigentlich ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, die darauf abzielt, zu sich selber zu finden und eine gute Beziehung zu sich selber.
Ich bin fest überzeugt, Cornelia, das ist die Lösung für ganz viele Essprobleme. Das ist überhaupt die Lösung. Es geht nicht darum, dass mit diesen dämlichen Kalorien oder Punkte zählen. Da bin ich auch schon seit Jahrzehnten mittlerweile weg davon. Ja. Ich habe es früher auch gemacht. Ich war aber auch leistungsgetrieben im Fitnessbereich unterwegs. Das ist völliger Bullshit. Schaut nach innen. Wann esse ich? Ja. Also nochmal, weil ich das sehr wichtig finde. Die meisten haben in diesem Bereich eine unbewusste Inkompetenz. Sie wissen gar nicht, warum sie das tun. Und wenn Sie das aber rausfinden, was sind die Auslöse dafür? Wie denke ich da gerade über mich oder über die Umwelt? Ich mache jetzt nur ein Beispiel, wenn ich herausfinde, ich wurde früher gemobbt oder immer wieder blöd angefahren in der eigenen Familie. Da kann sich dadurch ein Selbsthass auf den eigenen Körper entwickeln. Und dann bestraft man sich mit diesem Gefühl des Versagens. Man bestätigt seinen Glaubenssatz, ich bin nichts wert. Und wenn ich dann das Essen in mich reinstopfe, dann habe ich mir wieder einmal bewiesen, mein Glaubenssatz ist, Achtung, wichtigen Gänsefüßchen richtig, also für mich richtig. Es ist meine Wahrheit. Und ich vermute mal, da gehst du ran mit den Menschen in diese Glaubenssatzarbeit zum Beispiel, oder?
Ganz, ganz viel. Und auf verschiedene Arten und Weisen. Und du hast jetzt was Wichtiges angesprochen, vielleicht nochmal zurückzukommen zu dem Thema Eltern, das wir vorher auch hatten. Ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, dass Eltern bestimmte Glaubenssätze haben, und Ängste haben, also wenn sie ein Kind haben, das vielleicht mehrgewichtig ist, aber gesund, ja, körperlich völlig gesund, aber einfach von der Figur
Kalorien
stärker.
Bei den Kindern.
Ja, da wird Kalorien gezählt.
Krank.
Und ja, ich habe Eltern, die wollen nur das Beste für ihre Kinder. Die wollen nur das Beste und ich verstehe es, weil sie
ist
Angst haben.
Ist nicht böse gemeint von denen.
Nein,
ist auch
gar
richtig zu betonen. Ja, nicht krank, das war ein falsches Wort, was ich gerade verwendet habe. Völlig richtig. Das ist nicht krank, das ist besorgt.
Es besorgt, ja. Aber es sind trotzdem ungesunde, kranke Verhaltensweisen, die uns aber gar nicht bewusst sind, dass sie nicht gesund sind, weil uns das, so wie du richtig gesagt hast, ja so vorgelebt wird, dass das der richtige Ansatz ist, ne? Und die gehen oft ins Zimmer der Kinder und schauen, wie viel hat die genascht oder wie viel ist da noch übrig. Oder da kommen dann so Kommentare wie, na komm, musst du das jetzt auch noch essen? Brauchst du wirklich eine zweite Portion? Und ich habe da Jugendliche, ich sag's dir, ein Mädchen hat sogar von ihrem Opa Geld bekommen, weil sie die Nachspeise nicht gegessen hat. Das muss man sich vorstellen. Also das spielt auch, also die Glaubenssätze der Eltern spielen oft eine ganz große Rolle, weil das viele dieser Jugendlichen, denen geht's gut, die fühlen sich gar nicht so schlecht, aber denen geht's immer schlechter, weil von außen ja ganz viel diese Botschaft kommt, du bist falsch, du bist nicht richtig, und das stürzt Jugendliche einfach in ein ungesundes und gestörtes Essverhalten und ja, Selbstwert und bestätigen, das ist was ganz Wichtiges.
Der Fokus heute in diesem Interview war jetzt ganz stark auf Eltern und deren pubertierende Kinder. Mm. Aber das ist letztendlich für ganz viele Essstörungen auch der Zeitpunkt, wo es beginnt.
Ja.
Deswegen habe ich da heute ein bisschen mehr mit dir drauf geschaut, weil es ist schon interessant, mal zurückzuschauen, wann ist diese Essstörung ungefähr entstanden? Wie war mein Umfeld damals? Weil man dann eben möglicherweise erkennt, dass man damals eine falsche Wahrheit vorgelebt bekommen hat. Und dann hat man Ansatzpunkt, weil gestern war gestern, heute ist heute, morgen ist morgen sozusagen. Ja, man kann also die Vergangenheit in dem Fall verändern, dass man anders drüber denkt oder seine Schlüsse vorzieht.
Richtig.
Ja. Du hast ein Buch geschrieben, das werde ich selbstverständlich verlinken in die Shownotes. Dankeschön. Beziehungsweise unter das Video. Ich habe aber auch gesehen, du bist echt fleißig unterwegs. Du hast eine Akademie, du bietest Fortbildungen an und auch ein Retreat. Wollen wir ganz kurz mal durch diese letzten drei gehen? Was macht ihr in der Akademie?
Das ist eine Online-Akademie, um ein neutrales bzw. positives Körpergefühl zu erlernen und ein, ich sage jetzt mal, achtsames und intuitives Essverhalten. Da gibt es verschiedene Säulen, die da drin abgearbeitet werden. Also wir reden ganz viel über Zügelung, über diese Verbote, woher dann Essdrang kommt und Essanfälle kommen. Wir sprechen über Achtsamkeit auch im Zusammenhang mit dem Essverhalten, also auch wieder dieses bewusste Essen, also nicht so nehmen am PC und so weiter, sondern wirklich mal bewusst wieder zu schmecken, sich bewusst eine angenehme Essumgebung zu gestalten, weil das einen massiven Einfluss auf die emotionale Sättigung und physische Sättigung hat. Wir sprechen über Hunger, also was ist Hunger, wie fühlt sich das an? Wir sprechen über Sättigung, wir sprechen über emotionales Essen und Emotionsregulation mit Essen, also Essen als Bewältigungsmechanismus. Nährungskompetenz ist natürlich auch da, also den Körper nährstoffreich zu ernähren. Also das sind Online-Kurse. Zusätzlich gibt es diesen zweiten Baustein mit Live-Einheiten. Wir haben jede Woche Intervision, also wo die Teilnehmer sich untereinander austauschen, aber auch Gruppencoachings. Wir haben Webinare, wo die Leute teilnehmen können zu unterschiedlichen Themen von Weiblichkeit zu wie kann ich ein Kind quasi ein natürliches Essverhalten von Beginn an mitgeben. Also ganz viele verschiedene Schwerpunkte, Bewegung aus Freude. Und das Herzstück ist die Lounge, also das Forum, wo einfach ganz viel Austausch zwischen den Mitgliedern stattfindet. Und also das ist wirklich, ist eins meiner Herzensthemen, und ich freue mich da einfach ganz, ganz viele tolle Frauen und Männer zusammen zu haben, die sich gegenseitig fördert und unterstützt und bestärkt und auch auffängt. Also das gibt jetzt im Jänner, du hast vorher schon gesagt, da wird viel mit Punkten und so weiter um sich geworfen. Man findet überall Flyer von den neuesten Trends und Diäten und so weiter. Das war eine ganz heftige Zeit für viele. Und da sieht man einfach, wie die Community hier zusammenhält, gell, und sich gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Menschen, die sich über ihre Themen austauschen und gegenseitig unterstützen. Ja.
Die Fortbildung, die du anbietest?
Das ist für Fachkräfte, also Ernährungswissenschaftler, Diätologen, Psychologen und Ärzte, weil es mir ganz wichtig ist, mehr Informationen über die Psychologie hinter dem Essverhalten hinauszubringen. Wir reden ganz viel drüber, was ist gesund, wie viel darf ich essen, aber wir reden nicht drüber, wie ist meine Beziehung mit Essen, warum will ich eigentlich abnehmen vielleicht, wie ist mein eigenes Körperbild, wie bin ich erzogen worden vom Essverhalten, welchen Einfluss haben Influencer und Foodfluencer und was passiert wirklich, wenn man mehrgewichtig ist im Körper? Also da passieren ganz viele physischen Veränderungen. Also hier bilde ich Fachkräfte aus in diesem Bereich, weil es kommt einfach viel zu kurz.
Stark. Genau. Finde ich richtig toll. Finde ich sogar für mich interessant.
Dankeschön.
Retreat. Das ist Retreat. Ja ein Zusammenkommen mit einer kompletten Abkapselung zur Umwelt. Also richtig intensives in sich gehen sozusagen. Magst du ganz kurz beschreiben, was du da machst?
Du hast schon gemerkt, dass kurz bei mir schwierig ist, gell?
Ja. Nee, das hält sich alles noch völlig im Rahmen. Es ist alles sehr interessant. Mach gerne so weiter.
Okay. Das war im Herbst das erste Mal und es war für mich auch ein kleines Experiment, muss ich sagen. Aber es war wirklich schön. Wir waren 8 Leute. Also ich halte es immer ganz klein, 8 bis 10 Personen, weil wir hier ganz intensiv emotionale Arbeit machen. Also es ist, wir treffen uns an der Grenze Deutschland-Österreich, weil ich auch viele Kundinnen, sage ich jetzt mal, aus Deutschland habe.
Genau, du kommst aus Österreich.
Ich komme aus Österreich, genau. Und dort waren wir in einem Hotel im Grünen mit Seminarraum, mitten im Garten, alles verglast mit Schwimmteich und Sauna und so. Also wirklich, wirklich sehr schön. Und dort gab es dann Workshops, also in der Früh gab es dann ein Morgenritual, um mal gut anzukommen. Und dann gab es Workshops zu verschiedenen Themen, wo es darum geht, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, mit den eigenen Glaubenssätzen, mit dieser unbewussten Inkompetenz, die mal ans Tageslicht zu bringen, quasi, so wie du es vorher erwähnt hast, sich auseinanderzusetzen damit, was ist mir vermittelt worden eigentlich auch immer. Und ja, ich muss sagen, es waren sehr, sehr intensive, emotional intensive Tage. Aber ich muss sagen, wir können noch so viel, ich sage gern Zettelarbeit leisten, also Dinge aufschreiben, Glaubenssätze aufschreiben und so weiter und die verändern und so. Das ist eine wichtige Arbeit. Aber das, was unser Verhalten steuert, ist die Emotion. Und ich arbeite deshalb ganz, ganz gerne mit der Emotion, die rauszubringen, ans Tageslicht zu befördern. Und das ist eine sehr anstrengende Arbeit, aber einfach eine, die unglaublich befreiend und erleichternd ist. Und genau.
Großartig.
So war das. Und es ging um Körper- und Essverhalten natürlich, ja.
Ich werde Folgendes machen. Ich habe vorhin gesagt, ich verlinke das Buch. Das werde ich nicht tun. Ich werde einfach deine Homepage, die übrigens auch wirklich sehr, sehr schön aufgebaut ist. Also
Dankeschön.
Lädt einen wirklich ein, sich da mal reinzulesen. Die werde ich verlinken. Da gibt es auch einen Shop. Da kann man dann das Buch sich besorgen. Man kann was über deine Akademie, über die Fortbildung lesen, beziehungsweise über das Retreat. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin der Meinung, es ist ein sehr wichtiges Interview, weil das lebensentscheidend sein kann und zwar sogar im doppelten Sinne, einmal emotional, weil befreit zu sein von diesem Last, von dieser Last einer Essstörung ist schon mal viel wert. Manchmal können genau solche Interventionen, wie du sie machst, auch Leben retten und das darf man dabei nicht vergessen.
Dankeschön, ja. Danke, dass du diesem Thema auch Raum gibst und auch die Relevanz siehst und die Wichtigkeit, weil es einfach viel zu häufig also untergeht und wir werden oft dann tätig, also wenn es schon zu spät ist und da zu sensibilisieren, finde ich unheimlich wichtig. Danke für diesen Raum auch.
Super, ganz klasse. Ich wünsche dir eine gute Zeit und dass dich viele Menschen entdecken, die genau mit dieser Herausforderung kämpfen und in dir mit deiner Arbeit einen Lösungsansatz finden.
Vielen, vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.